Heute mit der Sendung nach dem Putschversuch in der Türkei. Erdogan räumt auf, auch mit der Demokratie. Die Ereignisse seit dem gescheiterten Putschversuch haben seine Position noch weiter gefestigt. Recep Tayyip Erdogan ist der mächtigste Politiker der Republik Türkei seit Mustafa Kemal Atatürk. Seine politischen Gegner, vor allem der Gülen-Bewegung, in Militär, Verwaltung, Justiz und Bildungswesen, lässt er zu Tausenden verhaften. Erdogan will das politische System seines Landes umbauen. Die parlamentarische Demokratie sei überholt, sagt er. Das Volk brauche ein Präsidialsystem mit einem starken Mann an der Spitze. Offenbar unterstützt er auch islamistische Organisationen, wie aus einem vertraulichen Dokument der Bundesregierung hervorgeht. ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten über Erdogan und sein großes Aufräumen.
Hubschrauber über Ankara, Panzer vor dem Parlament in der türkischen Hauptstadt. Kampfbomber in Istanbul. Nach 22 Uhr Ortszeit verdichten sich am 15. Juli die Gerüchte. Regierungschef Binali Yildirim tritt im türkischen Fernsehen auf und er spricht von einem Putschversuch von Teilen des Militärs. Präsident Erdogan und die AKP-geführte Regierung, sie sollen gestürzt werden. Schüsse und Tote in den türkischen Metropolen. Ein Albtraum droht Wirklichkeit zu werden. Wieder versucht in der Türkei eine Militärjunta die Macht zu ergreifen. Soldaten sperren die beiden Brücken über den Bosporus. Sie riegeln den Atatürk-Flughafen in Istanbul ab, besetzen strategisch wichtige Positionen in den beiden bedeutendsten Zentren des Landes. Dann meldet sich Präsident Erdogan via FaceTime zu Wort.
Ich rufe unser Volk dazu auf, auf öffentliche Plätze und zu Flughäfen zu kommen und dieser kleinen Gruppe die Stirn zu bieten. Sollen sie doch mit ihren Panzern und Kanonen aufmarschieren und zeigen, was sie gegen das Volk ausrichten können. Nichts ist stärker als das Volk.
Zu Tausenden folgen sie seinem Ruf. Sie demonstrieren gegen die Putschisten. Sie klettern auf Panzer, stoppen Lastwagen, umringen Truppentransporter, stellen sich den Soldaten in den Weg. Kommt her, umzingelt sie, ruft ein Mann mittleren Alters im Istanbuler Bezirk Fatih. Soldaten, ruft er, macht das nicht, wir sind das Volk. Ein Soldat antwortet, wir sind für das Volk da. Schüsse in die Luft, Schüsse auf Bürger, Verletzte, Tote. Während sich die Lage in Istanbul und Ankara dramatisch zuspitzt, versucht ein Sonderkommando, Präsident Erdogan in dessen Urlaubshotel festzunehmen oder zu töten. Der 62-Jährige entkommt den Häscher nach eigenen Worten nur knapp. Nichts könne ohne seine Erlaubnis als Oberbefehlshaber geschehen, verkündet Präsident Erdogan, der versucht, wieder Herr der Lage zu werden. Während sich in Istanbul und Ankara unbewaffnete Bürger Panzern in den Weg stellen. Das seien doch nicht ihre Soldaten, schreit ein Mann in Ankara. Das seien alles Hurensöhne. Die ganze Nacht hindurch donnern Kampfflugzeuge über Istanbul und Ankara hinweg. Am Boden kommt es zu Scharmützeln und Gefechten. Landesweit sterben an die 270 Menschen. Weit über 1000 werden verletzt. Mehrfach wird das Parlamentsgebäude in Ankara bombardiert. Die Putschisten ziehen sich vom Atatürk-Flughafen in Istanbul zurück. Gut zwei Stunden später landet dort Präsident Erdogan.
Türkiye'de şu anda
in der Türkei herrsche eine vom Volk gewählte Regierung, schärft er den wartenden Journalisten ein. Rauchsäulen ragen am Morgen des 16. Juli in den blauen Himmel über Istanbul. In Ankara wird bis kurz nach Sonnenaufgang geschossen. Die Putschisten geraten in die Defensive und werden schließlich besiegt. 130 Personen seien festgenommen. Ein General sei getötet worden, verkündet Regierungschef Binali Yildirim am Vormittag. Es ist der Auftakt einer kurz zuvor von Präsident Erdogan angekündigten großen Säuberung. Die türkische Führung macht den sogenannten Parallelstaat für den Putschversuch verantwortlich. Die in der Türkei Cemaat genannte Gülen-Bewegung mit ihrem Führer Fethullah Gülen stecke hinter dem versuchten Staatsstreich. Präsident Erdogan verspricht, hart gegen die Putschisten vorzugehen. Mehr noch.
Dieser Aufstand und diese Bewegung sind für uns ein Geschenk Gottes. Warum? Weil diese Aktion uns die Gelegenheit gibt, die türkischen Streitkräfte zu säubern.
Knapp 9000 Angehörige der Streitkräfte werden im Zuge dieser sogenannten Säuberung entlassen. Unter ihnen sind fast 200 Generäle und Admiräle. Gut 70.000 Staatsbedienstete werden suspendiert oder gefeuert. Rund 43.000 Lehrer verlieren ihren Job. An die 3.000 Staatsanwälte und Richter fliegen aus ihren Ämtern. Dutzende Gouverneure werden ersetzt. 1.300 Dekane, Professoren und Dozenten an Universitäten müssen gehen. Gegen 100 Journalisten wird Haftbefehl erlassen. Wer im Verdacht steht, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben, der gerät in den Sog der angekündigten Säuberung von Recep Tayyip Erdogan.
Er ist die Stimme der Unterdrückten. Er ist der freie Klang der stillen Welt. Er ist er selbst und er schöpft seine Kraft aus dem Volk. Recep Tayyip Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan. Ein Mann aus dem Volk, ein Mann für das Volk. Sein Vater war ein einfacher Hafenarbeiter im Istanbuler Stadtteil Kasem Pascha. Er soll ein gläubiger Mann gewesen sein. So gläubig, dass er seinen Sohn auf eine Imam-Hatib-Schule schickte. In der Predigerschule wird der junge Recep Tayyip religiös in Form gebracht. Dort lernt er, den Koran zu interpretieren, dessen Verse zu verstehen, Menschen zu gewinnen und zu führen.
Er ist ein Mann des Volkes, der Gott liebt. Er ist das Licht der Hoffnung für Millionen. Er ist der Vertraute der Unterdrückten, der Gefährte der Mittellosen. Recep Tayyip Erdogan.
2014 taucht das Lied Dombra von Uğur Işılak erstmals im Präsidentschaftswahlkampf auf. Die Vorlage hatte der tscherkessische Sänger Arslanbek Sultanbekov geliefert. Seit 2 Jahren macht die auf Präsident Erdogan umgemünzte Fassung des Liedes als Ohrwurm Karriere. Vor allem seit dem gescheiterten Putsch ist es zu jeder Tages- und Nachtzeit auf Straßen und öffentlichen Plätzen zu hören. Es ist quasi zur Hymne der Nachputschzeit geworden.
Er stand immer zu seinem Wort. Er ist nie von seinem Weg abgewichen. Er steht fest zu seiner Sache. Die Mütter beten für Recep Tayyip Erdogan.
Über keinen ausländischen Politiker haben sich die Deutschen in der Nachkriegszeit mit so viel Hingabe aufgeregt, aufgeworfen, empört und ereifert wie über Recep Tayyip Erdogan. Chruschtschow und Brezhnev waren unbeliebt, weil sie ernstzunehmende Gegner waren. Gaddafi galt als irrwisch, Saddam Hussein als brutal, Khomeini als fanatisch, Kim Il-sung als tyrannisch, aber zu weit weg, um Schaden anzurichten, und Enver Hoxha war einfach zu unbekannt. Recep Tayyip Erdogan aber, er ist nah. Vielen ist er zu nah. Er wirkt nicht nur in der Türkei. Er hat viele Verehrer unter türkischstämmigen Menschen in Deutschland. Mittelbar mischt er auch in der deutschen Innenpolitik mit. Vielen Deutschen geht Erdogan auf die Nerven. Mehr als die meisten Politiker unserer Tage stellt Recep Tayyip Erdogan eine Projektionsfläche dar für Wünsche, Befürchtungen, Ängste, Hoffnungen und Erwartungen. Seine Anhänger sehen in ihm Stärke, Führung und Größe. Für sie ist er eine Lichtgestalt, eine Vaterfigur, ein Idol.
Ich stamme aus Rize. Mein leiblicher Vater ist tot. Er ist für mich wie ein Vater. Auch meine Kinder lieben ihn.
Wir waren in der Putschnacht schockiert. Wir waren ziemlich besorgt um Erdogan. Das hielt an, bis Tayyip Erdogan in CNN Türk, Gott sei tausendfach gedankt, live zugeschaltet wurde. Da erst haben wir aufgeatmet und gedacht, Gott hilft uns und niemand kann uns jetzt noch das Rückgrat brechen.
Mit knapp 52% ist Erdogan vor 2 Jahren gleich im ersten Wahlgang zum Präsidenten gewählt worden.
Der Staatspräsident wird natürlich den Staat verwalten. Er wird Oberbefehlshaber sein und dafür sorgen, dass die Regierungsbehörden harmonisch miteinander kooperieren.
Harmonie wird von Menschen sehr unterschiedlich verstanden. In einem funktionierenden Rechtsstaat harmonieren die Verfassungsorgane mittels Gewaltenteilung miteinander.
Er ist gegen die Gewaltenteilung in Legislative, Judikative und Exekutive. Er hasst das.
Urteilt der Politikwissenschaftler Cengiz Aktar.
Erdogan wird all die Macht bis zum bitteren Ende nutzen. Es wird eine Ein-Mann-Show. Er hat seine Partei von Gegenspielern gereinigt. Es gibt niemanden mehr innerhalb der Partei, der seine Omnipotenz herausfordern kann.
Der Publizist Mustafa Akyol war jahrelang ein treuer Anhänger Recep Tayyip Erdogans. Unter der Führung der AKP, so glaubte er, könne die Türkei den Beweis erbringen, dass Islam, Modernität und Demokratie gut miteinander vereinbar seien. Daran glaubt er noch immer, aber in Recep Tayyip Erdogan sieht er nicht mehr den dafür geeigneten politischen Führer.
Er benutzt eine Definition von Demokratie, die modern, aber gleichzeitig auch sehr autoritär ist. Wer immer die Mehrheit bekommt, nimmt sich das Recht, alle Bereiche der Gesellschaft zu dominieren. Wenn man Erdogans Leute fragt, dann sagen sie, ja, das ist Demokratie. Demokratie beinhaltet zwar Wahlen, aber auch Gesetze, gegenseitige Kontrolle, eine unabhängige Justiz, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, friedliche Proteste gegen die Regierung. Nichts davon ist denen wichtig. In diesem Sinne haben sie eine sehr schlichte Definition von Demokratie, die wir auch aus anderen Teilen der Welt kennen.
Präsident Erdogan ist mit dieser vermeintlich schlichten Definition von Demokratie weit gekommen. Keiner hatte seit den Tagen von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk so viel Macht wie er. Bereits vor der Wahl zum 12. Präsidenten des Landes hatte er klargemacht, dass er nicht beabsichtige, das Amt eines Großonkels und obersten Repräsentanten auszuüben. Der qua Verfassung dem Präsidenten angetragenen Überparteilichkeit hatte er eine klare Absage erteilt.
Ich bin parteiisch, für mein Volk. Ich wahre zu jeder politischen Partei die gleiche Distanz. Diese anderen Parteien sind alle gleich. Sie vertreten eine faschistische Gesinnung. Sie pinkeln an die Wand von Moscheen.
Wir haben einen Präsidenten, der laut Verfassung unparteiisch sein soll. Er schert sich aber nicht darum. Alle Regeln und Traditionen des Staates sind beiseite gewischt worden. Hier herrscht die bloße Macht ohne ethische Prinzipien.
Die Putschnacht vom 15. auf den 16. Juli hat den Prozess der totalen Machtergreifung beschleunigt. Bereits Monate vor dem Putsch hatte der Politikwissenschaftler Cengiz Aktar vorhergesagt,
er wird das Land mit Verordnungen regieren. Das kann man der AKP-Blaupause zur neuen Verfassung entnehmen.
So ist es auch tatsächlich geschehen. 5 Tage nach dem gescheiterten Putsch wird der Ausnahmezustand über das Land verhängt. Er soll zunächst für 3 Monate gelten, kann aber verlängert werden. Fast 5 Stunden hatte sich Präsident Erdogan am 20. Juli zuerst mit dem Nationalen Sicherheitsrat und anschließend mit der Regierung beraten.
Das Ziel des Ausnahmezustands ist die schnelle und effektive Beseitigung jener Bedrohung, die sich gegen Demokratie, Rechtsstaat, die Grundrechte und die Freiheit der Bürger richtet.
Mit dem Ausnahmezustand will er effektiver gegen Putschisten und vermeintliche Verschwörer vorgehen, die mutmaßlich der Gülen-Bewegung angehören. Artikel 120 der Verfassung erlaubt die Verhängung des Ausnahmezustands, der unter anderem folgende mögliche Maßnahmen vorsieht: Ausgangssperren, Verbot von Versammlungen und Demonstrationen, verschärfte Personen- und Fahrzeugkontrollen, Verbot oder Einschränkung von Druckerzeugnissen, Film und Ton, Verbot von Streiks und Entlassungen, Einschränkung der Arbeit von Vereinen und Verbänden.
Mit der Verhängung des Ausnahmezustandes bekommt Recep Tayyip Erdogan, was er braucht. 3 Monate lang darf er nun per Dekret die Geschicke des Landes bestimmen. Die Fäden der Macht hält er schon länger in der Hand. Jetzt hat er dafür die nötige verfassungsrechtliche Grundlage. Das ist ihm wichtig. Deswegen will er auch eine Verfassungsänderung. Darin soll das Prinzip eines Präsidialsystems festgeschrieben werden. Die Bedeutung des Parlaments würde damit deutlich reduziert, Der Ministerpräsident würde zum Erfüllungsgehilfen eines mit viel Macht ausgestatteten Staatschefs.
Jeder, der die Diskussion um das Präsidialsystem darauf reduziert, dass es sich um eine persönliche Angelegenheit handelt, der versündigt sich gegen sein Land und Volk. Das ist keine persönliche Sache. Es geht um die Zukunft des Landes.
Der Putsch sei ein Geschenk Gottes. Das hat Präsident Erdogan bereits in der Nacht des gescheiterten Umsturzversuchs gesagt. Der gescheiterte Staatsstreich wirkt jetzt wie ein Katalysator für den Umbau der politischen Grundstruktur. Die Republik des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk wird in die Geschichte verabschiedet. Es entsteht eine Republik nach den Vorstellungen Recep Tayyip Erdogans. Etatismus, Nationalismus, Republikanismus, Revolutionismus, Laizismus und Populismus. Das sind die sechs Grundprinzipien des Kemalismus zur Gründung der Republik. An diesen sechs Grundprinzipien kann Erdogan festhalten, aber unter dem geänderten Vorzeichen einer islamisch-konservativen Ausrichtung.
Wir glauben, dass sich das parlamentarische System in diesem Land überlebt hat. Wir bauen die neue Türkei auf und wir glauben, dass wir eine neue Verfassung und ein exekutives Präsidialsystem brauchen.
An der Spitze dieses Präsidialsystems wird Recep Tayyip Erdogan stehen. Jener Mann, der einst diese Zeilen von Ziya Gökalp deklarierte.
Die Minarette sind unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme, die Moscheen unsere Kasernen, die Gläubigen unsere Soldaten.
Und dafür mit einer Gefängnisstrafe und vorübergehendem Politikverbot belegt wurde. Jener Mann, der einst fragte,
wie müssen wir uns Demokratie vorstellen? Soll diese Demokratie Zweck sein oder Mittel? Darüber muss diskutiert werden. Unserer Ansicht nach kann Demokratie niemals Zweck sein. Demokratie ist aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet ein Mittel.
Wohin soll das Mittel Demokratie führen? Seit Recep Tayyip Erdogan in der Politik mitmischt, behaupten seine Gegner, verfolge er als einstiger Gefolgsmann des islamistischen Politikers Necmettin Erbakan eine islamistische Agenda.
Die AKP will mehr Religiosität in der öffentlichen Erziehung. Langfristig will sie religiösere Generationen heranziehen, wie Erdogan das schon oft ausgedrückt hat. Sie will Religion mit öffentlichem Geld fördern und den religiösen Türken zum idealen Bürger machen, statt des säkularen Türken, der mal der ideale Bürger war. In diesem Sinne gibt es eine islamische Agenda.
Wie weit reicht diese islamische Agenda? Viele öffentliche Gymnasien sind mittlerweile in religiöse Imam-Hatib-Schulen umgewandelt worden. Viele Eltern haben keine andere Wahl, als ihre Kinder auf diese ursprünglich für die Ausbildung von Predigern gedachten Schulen zu schicken. Jahrzehntelang hatte eine säkulare Elite in der Türkei den Ton angegeben und religiöse Menschen ignoriert oder mit Verachtung gestraft. Das Pendel schlägt zurück seit der Machtübernahme durch Erdogans AKP vor 14 Jahren.
Wird die Türkei zu einem zweiten Iran? Ich glaube nicht, aber die Türkei kann zu einem zweiten Russland werden. Das ist die wahre Gefahr.
Ein zweites Russland mit einem autoritären Herrscher Erdogan, der wie Putin die wichtigsten Fäden der Macht in der Hand hält.
Der Putsch, ein Geschenk Gottes. So sieht es Recep Tayyip Erdogan. So sehen es viele seiner Anhänger. Der gescheiterte Staatsstreich wird als günstige Gelegenheit wahrgenommen, mit Gegnern und Widersachern abzurechnen. Die Feinde des Volkes waren schon markiert. Bereits vor dem Umsturzversuch gab es Listen, auf die zurückgegriffen werden konnte. Das hat Regierungschef Binali Yildirim eingeräumt. Nun nutzt die türkische Führung die Gelegenheit, um mit echten und vermeintlichen Gegnern abzurechnen. Gülenisten, Kemalisten, Opportunisten, Karrieristen, sie waren als Offiziere am Putschversuch beteiligt. Im Fadenkreuz der Ermittler steht vor allem die islamisch-konservative Gülen-Bewegung. Präsident Erdogan hat sie wiederholt mit einer gefährlichen Erkrankung verglichen.
Das Kurieren von diesem Virus wird auf allen Regierungsebenen betrieben. Dieser Körper, meine Brüder, bildet Metastasen. Er pflanzt sich wie Krebs in staatlichen Institutionen fort.
Fethullah Gülen gilt heute vielen in der Türkei als die Verkörperung des Bösen. Das Besondere an der Fethullah-Terrororganisation sei gewesen, dass sie sich als religiöse, fromme Gemeinde präsentiert habe, die sich der Bildung widme und religiöse Werte in den Vordergrund stelle, erklärt Präsident Erdogan.
2009 wurden erste Differenzen zwischen der AKP und der Gülen-Bewegung erkennbar. 2012 der erste ernsthafte Riss. Erdogan lässt heimlich mit der PKK verhandeln. Gülen ist dagegen. Gülen-nahe Staatsanwälte versuchen, den Geheimdienstchef Hakan Fidan zu verhaften. Erdogan lässt 2013 viele Gülen-Bildungseinrichtungen in der Türkei schließen. Ende 2013 erschüttert ein gewaltiger Korruptionsskandal das Land. Minister, AKP Granden und die Familie Erdogan geraten ins Fadenkreuz von Ermittlern. Diese sollen die angeblichen Beweise auf Geheiß Gülens fabriziert haben, sagt die Regierung Erdogan. Seitdem eskaliert der Konflikt bis hin zum gescheiterten Putschversuch, hinter dem laut Erdogan Fethullah Gülen stecken soll.
Es ist unklar, ob öffentliche Reue Staatsdienern ihren Job zurückgeben wird und ob inhaftierte Journalisten, Richter, Staatsanwälte und Soldaten freigelassen werden. Polizei, Militär, Justiz, Bildungswesen, die Religionsbehörde Diyanet, Provinzverwaltungen, Stadtverwaltungen, Präsidialamt, überall wird weiter im Sinne Erdogans gesäubert. Die Präsidialgarde wird aufgelöst. Persönliche Adjutanten des Präsidenten, des Generalstabschefs und anderer hoher Funktionsträger sind verhaftet worden. Diese Verräter verdienten es nicht, Söhne dieses Landes zu sein, ereifert sich Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci. Ihre Seelen hätten sie an Fethullah Gülen verkauft.
Diese Verräter werden so bestraft, wie es das Volk will. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, würde ich nur sterben, es wäre eine Erlösung. Genauso wird es denen gehen. Wir werden sie so bestrafen, dass sie uns anflehen werden, sterben zu dürfen.
Rache, Vergeltung, Maximalstrafen für die Putschisten und ihre Hintermänner. Nicht alle folgen dieser Tage in der Türkei diesem Impuls, doch viele tun es. Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci ist einer von ihnen.
Wir werden sie in Löcher stecken, wo sie ihre Strafe absetzen werden. Löcher, in denen sie nie wieder das Tageslicht erblicken. Sie werden nie wieder die Sonne sehen. Sie werden nie wieder eine Menschenstimme vernehmen. Deswegen werden sie uns anflehen, endlich sterben zu dürfen.
İdam isteriz. Wir wollen die Todesstrafe. Laut und vernehmlich fordern das Demonstranten dieser Tage, wann immer Präsident Erdogan öffentlich auftritt. Wie viele es sind, ob sie eine Mehrheit abbilden, beides lässt sich nicht beantworten. Das Volk sei der Souverän, pflegt Erdogan auf die Forderung der Demonstranten zu antworten.
Ihr fordert als Volk die Todesstrafe. Es ist an der großen türkischen Nationalversammlung, eine Entscheidung darüber zu treffen. Wenn unser Parlament sich dafür aussprechen sollte, dann ist klar, welcher Schritt unternommen wird. Ich sage es jetzt schon, einer solchen Entscheidung des Parlaments würde ich zustimmen.
Recep Tayyip Erdogan, ein Mann des Volkes, ein Präsident des Volkes, die Stimme des Volkes. Er spricht die Sprache des einfachen Volkes. Er kennt und teilt die Wortwahl des einfachen Volkes. Er trifft ihren Duktus, er versteht die Menschen. Vor 3 Jahren sind während der sogenannten Gezi-Proteste landesweit Hunderttausende gegen ihn und sein zunehmend autoritäres Regieren auf die Straße gegangen. Das war für ihn nicht das Volk. Das waren Aufrührer, Lumpen, Taugenichtse und Terroristen. Ihnen begegnete er mit Gummiknüppeln, Tränengas, Wasserwerfern und Strafanzeigen. Aber dieser junge Mann bei einer Pro-Erdogan-Demo auf dem Taksim-Platz.
Die Todesstrafe muss wieder eingeführt werden, zur Abschreckung der Putschisten.
Oder diese Frau mit Kopftuch.
Das Blut der Bürger darf nicht umsonst geflossen sein. Auf alle Fälle Todesstrafe, Todesstrafe, Todesstrafe.
Sie sind für Recep Tayyip Erdogan das Volk.
Wenn die Türkei die Todesstrafe wieder einführt, wäre der Weg in die Europäische Union versperrt. Erdogans Geduld scheint am Ende.
EU, warum blockiert ihr uns? Ihr wollt uns doch bloß nicht, weil die Mehrheit unserer Bevölkerung Muslime sind. Das Gegenteil könnt ihr nicht beweisen.
Belege für diese These könnten auch Aussagen von Spitzenpolitikern in Deutschland und der EU liefern. Ob die Türkei in Zukunft zur Europäischen Union gehören will, soll Erdogans Souverän, das Volk, entscheiden.
Wir werden die öffentliche Meinung einholen. Das Volk soll sagen, ob wir die Verhandlungen mit der EU fortsetzen sollen. Wenn das Volk es will, machen wir weiter.
Erdogans Populismus entspricht einem globalen Trend. Er versteht es meisterhaft, seine Anhänger für seine Zwecke zu mobilisieren und diese als Wille des Volkes zu verkaufen. Und er versteht es sehr gut, politische Enttäuschungen in Vorwürfe gegen andere umzumünzen.
Batı, burada. Teröre destek veriyor mu, vermiyor?
Unterstützt der Westen den Terrorismus? Schlägt sich der Westen auf die Seite der Demokratie oder auf die von Putschterroristen? Bedauerlicherweise unterstützt er Terroristen und Putschisten.
Die Verbitterung über die Reaktion westlicher Politiker auf den Putschversuch ist groß. Ersten telefonischen Glückwünschen aus Brüssel, Berlin, Paris und Washington, den Putsch abgewehrt zu haben, folgten bald Mahnungen und Warnungen, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu achten. Präsident Erdogan wirkt gekränkt und genervt. Er ist es leid, hingehalten, vertröstet und bevormundet zu werden. Seine Anhänger sehen ihn als großen politischen Führer, der es nicht nötig habe, an der Brüsseler Pforte um Einlass zu betteln. Und obwohl die EU der mit Abstand wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei ist, vermittelt Erdogan gern den Eindruck, als brauche die Türkei die EU nicht. Aber die EU sei auf die Türkei dringend angewiesen.
Die in der Putschnacht umkämpfte Bosporusbrücke ist inzwischen umbenannt worden in Brücke der Märtyrer des 15. Juli. Die Türkei ist an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Wären die Putschisten erfolgreich gewesen, hätte das einen Bürgerkrieg auslösen können. Erdogan nutzt nun den Ausnahmezustand als Probelauf für die künftige Präsidialherrschaft. Er sei heute stärker denn je, sagt der linksliberale Journalist Aydin Engin.
Auf die Frage, was Herr Erdogan denn im Falle eines Präsidialsystems an Macht noch hinzugewinnen könnte, gibt es keine Antwort. Er hat ja schon alle Macht. In der Putschnacht hat er am Flughafen gesagt, dieser Putschversuch sei ein Segen Gottes, ein Geschenk Gottes. Er wollte damit sagen, dieser Putschversuch bietet uns die Chance, alles durchzusetzen, was wir durchsetzen wollen.
Die Todesstrafe, sagte ein Pro-Erdogan-Demonstrant bei der Mega-Veranstaltung mit mehr als 2 Millionen Teilnehmern in Istanbul, müsse wieder eingeführt werden, auch rückwirkend.
Wem wollen wir folgen? Gott oder der Europäischen Union?
In der Reihe Das Forum hörten Sie, nach dem Putschversuch in der Türkei, Erdogan räumt auf, auch mit der Demokratie. Eine Sendung von Reinhard Baumgarten, ARD-Studio Istanbul, Redaktion Wolfgang Heinemann.